Und wir sind hier auf der Wüstenwelle 96,6 MHz. Zu Gast im Studio heute im Lokalmagazin ist Michael Harnisch vom Zimmertheater in Tübingen.
Hallo.
Michael Harnisch, genau, hallo. Du sprichst heute über das Stück Franziskus Gaukler Gottes von Dario Fo. Und das Stück behandelt Franz von Assisi. Was war denn Franz von Assisi für ein Mensch?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage gleich zu
Anfang. Guter Einstieg, ne?
Ja, guter Einstieg, weil die Figur Franz von Assisi ist einfach unglaublich schwer einzuschätzen, weil sie so vielseitig interpretiert worden ist im Laufe der Jahrhunderte, von so vielen Seiten vereinnahmt worden ist, immer wieder wurde sich auf Franz von Assisi rückbezogen. Wenn man den Quellen glaubt, die zeitlich am nächsten dran sind, dann war er, glaube ich, ein sehr radikal denkender Mensch, ein radikal handelnder Mensch, der wirklich was Revolutionäres getan hat, der sich bewusst für die Armut entschieden hat, der eigentlich aus ursprünglich reichem Elternhaus stammt. Das ist so ein bisschen zur Biografie Franz von Assisi. Er ist 1181 oder 1182 geboren, das genaue Geburtsjahr weiß man nicht. Und er war Sohn eines sehr reichen Tuchhändlers aus Assisi und ist auch in wirklich wohlbehaltenen Verhältnissen aufgewachsen. Hat eine Schulbildung bekommen, konnte also lesen, schreiben, konnte auch Latein, was außergewöhnlich ist für diese Zeit. Selbst für so einen reichen Bürgersohn, wie er einer war, ist das außergewöhnlich. Naja, und dann hat er seine Jugend vor allem damit verbracht, eben ja, das Geld des Vaters zu genießen. Also das heißt, er hat viele Feste gefeiert, hat seine Freunde immer ausgehalten, hat viel getrunken, musiziert, gesungen. Und er hatte eigentlich den Traum, Ritter zu werden. Also er wollte immer auf Kreuzzug gehen und Ritter werden und irgendwann dann natürlich auch gerne in den Adelsstand erhoben worden. Und dann ist mit diesem Menschen etwas passiert, dass er sich eben bewusst davon abgegrenzt hat, dass er sich eben bewusst dafür entschieden hat, okay, ich verzichte auf den Reichtum meines Vaters, ich verzichte auf das Erbe. Ich gehe zu den Ärmsten der Armen vor die Stadttore und lebe da bei denen. Und ja, was ihn letztendlich zu diesem radikalen Schritt bewogen hat, das können wir natürlich nicht sagen. Die Legenden wollen natürlich, dass er eine göttliche Stimme gehört hat, die ihm befohlen hat, in einer verfallenen Kapelle, Franziskus, geh, bau meine Kirche wieder auf. Diese Stimme hat er eben als ja, ausschlaggebend dafür genommen, sich eben ja, mit dem schlichten Aufbau dieser verfallenen Kirche wieder zu widmen. Aber auch davor gab es eigentlich schon Begegnungen mit der Armut, mit den Armen. Ich habe gerade eben erwähnt, dass er eigentlich auf Kreuzzug gehen wollte. Und er wurde auch von seinem Vater großzügig ausgestattet mit Rüstungen und Schwert und sowas. Und er ist dann auf dem Weg zu diesem Kreuzzug, hat er sich das Ganze nochmal überdacht, hat seine Rüstung verschenkt und hat mit einem armen Mann die Kleidung getauscht, um eben die Armut zu erfahren und ist nach Rom gepilgert, statt ins Heilige Land zum Kreuzzug. Also es ist ein Bogen, der eben schon früh anfängt, also wo man nicht eindeutig sagen kann, das ist das Erweckungserlebnis, das ihn ausgemacht hat. Die Radikalität, sich dann aber eben wirklich zur Armut zu bekennen, die hat er dann eben durchgezogen und bis dann sein Lebensende auch durchgezogen. Er gilt natürlich als Ordensgründer, er hat den Orden gegründet, er ist Mönch geworden, aber die Idee, die erste Idee war tatsächlich einfach das Leben in einer Gemeinschaft, in der niemand etwas hat, in der alle einfach sich das erarbeiten, was sie brauchen und aber kein Reichtum anhäufen, kein Besitz anhäufen. Und das ist natürlich in heutigen Zeiten natürlich ein ganz radikaler Gedanke, war aber auch im Mittelalter ein ganz radikaler Gedanke, weil er kommt aus Assisi. Assisi ist eine reiche Handelsstadt, die lebt eben vom Kaufen, Verkaufen, vom Handel mit anderen Städten, eben sein Vater eben als Tuchhändler und in einem solchen auch eben kapitalistischen System eben den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wir machen eine ganz einfache Gemeinschaft, in der jeder einfach nur das hat, was er braucht und das ist tatsächlich einfach nur ja, eine Kutte, ein Mantel, der vor Regen schützt, keine Schuhe, keine Sandalen und ja, das reicht zum Leben und man geht auf die Felder, hilft den Bauern und die Bauern geben einem dafür Brot. Und ja, fast Kommunismus, wenn man es eigentlich ganz genau nimmt irgendwie. Also, und das hat eine kommunistische Idee dahinter, die natürlich bei Franz von Assisi noch eine religiöse Komponente dann dazu bekommt. Um die Frage nochmal aufzugreifen, ganz vom Anfang, ja, was ist das für eine Figur, wie kann man den einschätzen? Er ist natürlich auch in seiner Art zu leben und auch ranzugehen, jemand, der sich aber auch immer wieder entzogen hat, also der sich einerseits ganz offensichtlich diesem System entzogen hat, der aus diesem System rausgezogen ist, der sich aber auch trotzdem immer wieder auch seiner Gemeinschaft entzogen hat, der immer wieder auch die Ruhe gesucht hat, der sich in die Berge zurückgezogen hat, in Höhlen gelebt hat, dort meditiert hat, gefastet hat, der auch die Einsamkeit eben bewusst als Gegenpol gesucht hat. Das heißt auf der anderen Seite, er ist ein unglaublicher Prediger, der die Menschen erreicht hat, der die Menschen berührt hat, und dann eben auf der anderen Seite dieser, ja, Einsiedler, der sich immer wieder zurückgezogen hat. Also insofern, er ist wirklich schwer einzuschätzen, schwer zu greifen. Es gibt unglaublich viele Legenden um ihn herum. Es gibt unglaublich viele Schriften, die von seinem Leben berichten. Und letztendlich, glaube ich, ist natürlich auch die Heiligsprechung dieses Mannes ein Versuch, ihn irgendwie wieder zu greifen, zu packen. Denn das wissen viele nicht. Franz von Assisi ist 2 Jahre nach seinem Tod von der katholischen Kirche heilig gesprochen worden. Das ist unglaublich schnell. Normalerweise dauert ein Heiligsprechungsprozess Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Und für uns, für Renate Winkler, die eben in der Inszenierung von Franziskus Gaukler Gottes spielt, und für mich, wir haben es immer wieder auch gedacht und auch vor Augen geführt, das muss einfach auch ein Versuch der katholischen Kirche gewesen sein, diesen radikalen Mann wieder irgendwie ins Boot zu holen, denn er lebte in einer Zeit, in der gab es viele Sektenbewegungen, Ketzerbewegungen, und das, was Franz von Assisi ausgelöst hat, das war tatsächlich für mittelalterliche Verhältnisse eine Massenbewegung. Da haben sich Tausende angeschlossen. Nicht nur Männer, sondern eben auch Frauen. Es gab auch, neben Franz von Assisi gibt es so die Schwester im Geiste, Clara von Assisi, die eben weibliche Pendant zu Franz von Assisi ist, die mit Frauen die Armut gewählt hat, die sich eben auch kannten, die gemeinsam auch an Regeln für ihre Gemeinschaft, für ihr Zusammenleben gearbeitet haben. Und um diese Massenbewegung wieder irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, hat man ihn einfach schnell zum Heiligen erhoben und auch sich schnell über das hinweggesetzt, was er eigentlich gefordert hat. Es gibt ein Testament von Franz von Assisi, das eben ganz streng zum Leben in Armut für alle Ordensmitglieder aufruft. Und dieses Testament wurde 30 Jahre nach seinem Tod vom Papst für nicht gültig erklärt, weil es angeblich zu streng und nicht zu leben sei.
Michael, du führst unter anderem die Regie für das Stück. Wie lange beschäftigst du dich schon mit Franz von Assisi? Was spielt die Rolle? Was spielt die Figur für eine Rolle in deinem Leben?
Die Figur ist mir schon sehr bewusst. Ich bin katholisch aufgewachsen, katholisch erzogen worden. Ich wusste, wer Franz von Assisi ungefähr ist, Ordensgründer. Dann, klar, das, was man vor allem von ihm so kennt, der hat mit den Tieren gesprochen, der hat den Vögeln gepredigt, der hat was sehr naturverbunden. Das ist ja vor allem eine Facette, die im 20. Jahrhundert sehr betont worden ist. Auch das ist ganz interessant, wie Franz von Assisi so in der Kunst dargestellt wird und wie er eben rezipiert wird. Können wir gerne auch nochmal später drauf kommen. Naja, und dann vor 2 Jahren kam dann eben, gab es bei der Spielplangestaltung eine freie Lücke in den Positionen, und dann ist Axel Krause, dem Intendanten des Zimmertheaters, der hat dann gesagt, es gibt ja dieses Stück von Dario Fo über Franz von Assisi, Franziskus Gaukler Gottes, guck doch mal rein, ob das nicht was für dich wäre, was du inszenieren könntest als Monolog. Und dann habe ich ihm dieses Stück gelesen und fand es erstmal schon frech. Es ist schon eine sehr freche Herangehensweise an einen Heiligen. Fand es aber auch eben witzig, fand es auch gut, fand es auch schön, was da erzählt wird in diesem Stück. Und das hat natürlich dann schon ausgelöst, sich intensiver auch mit dieser Figur Franz von Assisi auseinanderzusetzen und auch mal zu gucken, was hat er eben, was gibt es an biografischen Zeugnissen, was gibt es an Überlieferungen, was gibt es auch an Schriften von ihm selber. Alle kennen vielleicht noch so ein bisschen dieses Sonnengebet von Franz von Assisi, wo er Bruder Sonne, Schwester Mond anspricht und so eben die Natur, die Schöpfung Gottes preist. Und darüber hinaus gibt es aber eben noch ganz viel anderes, und diese Beschäftigung mit Franz von Assisi zieht sich jetzt tatsächlich schon lange hin, weit über den Probenprozess hinaus. Also wir haben jetzt Anfang Januar angefangen zu proben, so die üblichen 6 Wochen, aber die Beschäftigung mit dieser Figur war, ich würde sagen, ein halbes Jahr bis Jahr im Vorfeld auf jeden Fall schon.
Wie äußert sich das inhaltlich, dass das frech ist, das Stück?
Dario Fo, muss man vorneweg erwähnen, hat den Begriff der Commedia dell'arte sozusagen wieder hervorgeholt. Das ist eine italienische Theaterform, die sehr alt ist schon, die es schon in der Renaissance gab, im Mittelalter gab und ja, die sehr viel mit diesem Gauklertum, Narrentum zu tun hat. Es gibt natürlich Stücke, die sind für ganze Ensembles geschrieben oder oftmals gar nicht niedergeschrieben, sondern es gibt nur Szenenanweisungen und es ist sehr viel improvisiert. Und dann gibt es noch die Variante eben Erzähltheater. Ein Schauspieler, ein Gaukler, der sich hinstellt und Geschichten erzählt, der berichtet von Figuren, der in die Rollen reinschlüpft. Und so ein Stück ist Franziskus Gaukler Gottes auch. Es ist ein Stück, wo es insgesamt 20 Rollen gibt, die alle von einer Person gespielt werden. Und er macht einen ganz geschickten Kunstgriff. Er hat eine Art Erzählerfigur eingeführt, die eben über Franz von Assisi berichtet und dann innerhalb dieser Berichte eben auch zu Franz von Assisi selber wird, zum Papst wird, zu Kardinälen wird, zu Mitbrüdern wird, zu Bauern wird, zu einem Wolf wird. Und so erzählt er eben ja, Geschichten aus dem Leben von Franz von Assisi. Aber er erzählt die Geschichten auch nicht so, wie sie jetzt eben ja, in Legenden überliefert sind oder in den Sammlungen, in heiligen Legenden überliefert sind, sondern er variiert darin. Er geht durchaus auch mal kritisch mit dem Franziskus ins Gefecht. Er zeigt ihn nicht immer als strahlenden Helden, er zeigt ihn auch als Figur, die eben durchaus Zweifel hat, die eben nicht immer für alles eine Lösung finden kann, die sicherlich auch mal eben was mit Humor nimmt, was sehr bodenständig nimmt. Es gibt auch durchaus auch sehr derbe Stellen in diesem Stück. Und ja, er zeigt eine andere Variante, eine menschliche Variante dieses Heiligen, ohne sich darauf zu versteifen. Das ist eben auch so das ganz Freche daran. Er sagt jetzt nicht, okay, das, was wir überliefert haben von Franz von Assisi, das ist das gültige Bild und ich mache jetzt hier mal das andere Bild, sondern er spielt wirklich mit ganz vielen unterschiedlichen Facetten. Also es schimmert immer wieder auch natürlich dieser Heilige durch, aber auch eben jemand, der eben naturverbunden ist, jemand, der in seinem Denken sehr frei ist. Jemand, der aber auch ganz bodenständig ist und zu Bauern gehen kann und sich mit denen an den Tisch setzen kann und denen einfach mal ganz variantenreich eine Geschichte aus dem Evangelium erzählen kann und dann einfach auch Jesus und Maria und so eben nicht als die sakralen, heiligen Figuren erzählt, vorführt, sondern eben, ja, die zu Bauern, wie er selber eben mit Bauern zusammensitzt, macht und eben so ganz einfachen, volksnahen Figuren macht. Und das ist natürlich schon eine Herangehensweise, die sicherlich immer noch katholisch geprägten Italien für Aufruhr gesorgt hat, vielleicht immer noch für Aufruhr sorgt, aber auch bei uns immer wieder, glaube ich, noch bei Leuten anecken wird und sicherlich viele Fragen aufwerfen wird.
Ja, du sprachst davon, dass das Format sozusagen Commedia dell'arte heißt, hatte ich das richtig verstanden? Mhm. Aus welcher Zeit, ich glaube ich hatte gerade den Zeitraum nicht mitbekommen, zu welcher Zeit war das in Italien üblich?
Ne? Die Commedia dell'arte ist eine Entwicklung aus spätmittelalterlichen Gauklertruppen über die Renaissance hin und die Commedia dell'arte ist einfach sehr volksnahes Theater. Es ist Theater, das mit Musik arbeitet, das mit Gesang arbeitet, mit Tanz arbeitet. Und eben das Besondere an der Commedia dell'arte ist, die Stücke sind nicht fixiert. Also es sind keine klassischen Theaterstücke, so wie in der deutschen klassischen Literatur keine Goethe-Schillerschen Dialoge oder sowas, sondern es sind viele Stücke sind oft nur so aufgebaut so als Szenarien. Also das steht Szene 1, es kommt eine Figur rein, eine andere kommt mit dazu, die treffen aufeinander, machen albern miteinander rum und dann passiert irgendwas. Und es gibt, wie gesagt, manchmal gibt es noch so ein paar Wortfetzen oder sowas und es ist aber wirklich sehr viel improvisiert. Und das ist was eben Dario Fo dann eben aufgegriffen hat. Dario Fo hat so angefangen, sich fürs Theater zu begeistern, so in den 50er Jahren, so um 1950 rum. Und er hat dann auch gesagt, was ihn immer so faszinierte, war tatsächlich das Geschichten erzählen, die Leute zu erreichen. Er hat immer gesagt, sein Großvater war sein Vorbild, weil sein Großvater ihm unglaublich gut Geschichten erzählen konnte. Und das wollte er eben auch mit dem Theater machen. Er wollte den Leuten Geschichten erzählen. Und Dario Fo hat aber auch klassische Theaterstücke, also in Dialogform geschrieben, aber es gibt eben auch ganz viele Theaterstücke, die sind so, ja, man nennt die Erzähltheater, eben wirklich aus einer Haltung etwas raus erzählen. Und da befasst er sich eben mit unterschiedlichen Stoffen, unterschiedlichen Figuren, und eine dieser Figuren ist eben Franziskus. Das ist übrigens nicht die einzige sakrale Figur, mit der er sich befasst. Es gab auch immer wieder Skandale um Dario Fo. Er wurde auch immer wieder angeklagt wegen Blasphemie, er wurde von der Bühne weg verhaftet, mit dem Papst und der Kirche hat er sich immer wieder angelegt, dann hatte er Auftrittsverbote im Fernsehen, Auftrittsverbote auf der Bühne, aber er hat auch immer wieder auch die Provokation gesucht, und da passt natürlich dann auch so eine Figur wie eben Franz von Assisi, der eben auch ja ein Provokateur war, ein Rebell war, ein Querdenker war, ganz gut rein. Und das ist ganz faszinierend, dass eben Dario Fo sich auch eben so einer Figur annähern kann.
Ja, die Parallelen sind durchaus erkennbar.
Ja.
Hatte das Stück auch nicht fixiert, so wie es im Commedia dell'arte üblich war? Oder gibt es eine Fixierung?
Es gibt eine Fixierung, und diese Fixierung ist aber sehr unterschiedlich. Also man merkt es beim Lesen dieses Stückes. Es gibt Passagen in diesem Stück, die sind super ausformuliert. Das sind vor allem ja Erzählpassagen, wo er Geschichten eben spielt, also auch unterschiedliche Figuren auftreten lässt, wo man sehr merkt, dass fein gearbeitet, da ist auch der Schauspieler, Dario Fo selber war nicht nur Schriftsteller, sondern er war eben auch Schauspieler, hat diese ganzen Stücke auch selber gespielt. Und da merkt man genau, okay, da hat er sich Gedanken gemacht zu den Figuren. Was er eben erzählen will. Und dann gibt es andere Passagen, da merkt man wirklich, okay, das sind festgehaltene Improvisationen, die man eigentlich mehr als Material begreifen muss, mit denen man arbeiten muss, die man aufgreifen kann, die man aber auch eben so gut weglassen kann, die sprachlich auch zum Beispiel nicht immer präzise ausgearbeitet sind, manchmal auch eben nur über Lautmalerei funktionieren, über oder dass irgendwie Szenen niedergeschrieben sind, wie dass Dario Fo wohl in dem Stück an der Stelle eben das gemacht hat, zu dem Gegenstand gegriffen hat, eben hier angefangen hat zu singen oder sowas. Und es sind aber dann auch zum Beispiel keine Noten oder sowas bei dem Gesang oder so überliefert oder mit in dem Stück eingefügt, sondern ja, man muss dann selber arbeiten. Und das war schon auch ein Großteil natürlich der Arbeit, und sich immer wieder diesen Szenen zu nähern und zu gucken, was ist Material für uns, was können wir da gebrauchen. Da bin ich auch sehr dankbar, dass da Renate Winkler, die Schauspielerin, auch sehr intensiv mitgearbeitet hat, dass die natürlich auch von ihrer schauspielerischen Seite auch sehr schnell sagen konnte, okay, das ist als Spieler interessant und das ist weniger interessant. Ja, und so haben wir uns aus dem Material Franziskus Gaukler Gottes eben unsere kleine Fassung zusammengebaut, die, also es ist schon alles Dario Fo, was da drin ist, aber wir haben halt auch einiges gekürzt und einiges weggelassen.
Okay, ihr führt das Stück nicht im Zimmertheater auf, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Wo führt ihr das auf?
Wir sind in der evangelischen Schlosskirche auf Schloss Hohentübingen, und das ist ein Raum, den ganz viele in Tübingen gar nicht kennen, weil dieser Raum eigentlich auch immer verschlossen ist, abgesperrt ist und eigentlich auch, ja, im Grunde zwar evangelische Schlosskirche ist, aber auch von der Universität als Seminarraum, als Veranstaltungsraum genutzt wird. Die Schlosskirche ist eigentlich so von den Ursprüngen her der älteste sakrale Raum in Tübingen. Es war eigentlich so die erste Kirche hier in Tübingen, die war eben oben auf dem Schloss. Der Raum selber jetzt in seiner Form, wie er jetzt existiert, ist vor allem ein Ergebnis des 19. Jahrhunderts. Also ist ein Raum, der sehr mit Elementen des Historismus arbeitet, der so versucht eben, ja, so ein bisschen mittelalterlich Renaissance-Charakter hervorzurufen. Es ist ein Raum, und die Wände sind bemalt mit so Teppichen, Tüchern, die sind draufgemalt auf die Wände. Der Raum ist sehr schlicht, das ist eine evangelische Kirche, also das merkt man auch in diesem Raum an. Er ist sehr konzentriert, er ist sehr streng, er hat jetzt wenig Barockes oder sowas. Und ich habe diesen Raum mal kennengelernt vor ein paar Jahren, tatsächlich bei einer Veranstaltung im Advent. Also manchmal sind da Veranstaltungen in dieser Schlosskirche, die eben auch öffentlich sind. Und ich wusste, dass es da oben diesen Raum gibt, und dann bin ich da mal hochgegangen zu dieser Veranstaltung, habe mir den angeguckt und dachte mir immer, wow, was für ein schöner Raum, und schade, dass da eigentlich ja nie was passiert. Und dann war eben vor 2 Jahren dieses Stück auf dem Tisch gelandet, und wir haben gesagt, okay, das machen wir. Und dann hat es so angefangen, in mir zu arbeiten, wo wollen wir das machen? Wollen wir das im Zimmertheater machen oder wollen wir das eben woanders machen? Und dann finde ich, ist es ganz toll und grandios, in Kirchen Theater zu machen. Das habe ich auch schon mal in Ulm als Dramaturg betreut, eine Theaterproduktion in der Kirche. Und dann dachte ich mir, Mensch, sowas könnte man doch eigentlich mit diesem Stück, das sich so gut dafür anbietet, wenn es schon um einen Heiligen geht, doch eigentlich in einen Kirchenraum gehen. Und dann habe ich natürlich überlegt, was gibt es hier in Tübingen? Wo könnte man reingehen? Stiftskirche ist riesig, ist viel zu groß eigentlich auch für so ein Monologstück. Und dann ist mir diese Schlosskirche wieder eingefallen. Und dann war erster Herausforderungsgrund rauszukriegen, ja, zu wem gehört eigentlich diese Schlosskirche? Also wem gehört die? Also gehört die, mein erster Gedanke war, die gehört der Stiftskirchengemeinde irgendwie, weil Kirche und Kirche passt ja irgendwie zusammen. Und dann habe ich eben mal bei der Stiftskirchengemeinde nachgefragt, und dann die haben gesagt, nee, die Schlosskirche gehört nicht zu ihnen, die gehört zur Universität. Und dann habe ich meine Anfrage an die Universität gerichtet und habe eben rausbekommen, okay, sozusagen verwaltet wird die Schlosskirche von der Universität und vor allem eben von der evangelisch-theologischen Fakultät. Dann habe ich den Kontakt zum Professor Gerald Kretschmer aufgenommen, der eben den Lehrstuhl für praktische Theologie 1 an der evangelisch-theologischen Fakultät innehat und der eben dafür zuständig ist, die Schlosskirche mit zu verwalten, oder sein Sekretariat ist dafür zuständig. Und ja, dann haben wir uns mal getroffen und ich habe ihm so eben ein bisschen was von meiner Idee erzählt, von diesem Stück erzählt, und so hat sich das dann ergeben, dass wir gesagt haben, okay, wir machen eine Kooperation zwischen der evangelisch-theologischen Fakultät und dem Zimmertheater, und das Zimmertheater darf nach oben gehen und dort die Aufführung machen. Dass das sich jetzt noch viel weiterentwickelt hat, das ist eine sehr schöne Entwicklung, denn irgendwann war es einfach nicht nur, okay, wir nutzen den Raum, sondern wir wollen auch tatsächlich zusammenarbeiten, mit Studierenden zusammenarbeiten, eben mit Professor Kretschmer zusammenarbeiten. Und so hat sich jetzt eben eine ganz schöne, wirklich ein Kooperationsprojekt ergeben. Wir hatten uns im Januar mit Studierenden zu einem Workshop getroffen, einfach unter dem Stichwort Theologie trifft Theater, und haben einen Nachmittag uns in der Schlosskirche zusammengefunden, haben inhaltlich gearbeitet, haben aber auch ganz praktisch theatral gearbeitet mit den Studierenden, haben Verschiedenes ausprobiert zu Haltungen, denn die Studierenden der evangelischen Theologie sind in der Mehrzahl tatsächlich Studierende, die sich eben aufs Pastorenamt vorbereiten und die natürlich auch sozusagen den Auftritt vorbereiten müssen, den Auftritt auf der Kanzel, bei der Predigt, den Auftritt beim Gottesdienst.
Auch so eine Art Bühne, ne?
Genau, auch so eine Art Bühne. Mhm. Und das war für uns ganz spannend, eben das auch mal so diese Erfahrung mit reinzubringen und auf der anderen Seite natürlich auch sozusagen nochmal eine theologische Sicht auf dieses Stück auch zu bekommen. Was denken Theologiestudenten über dieses Stück? Was denken die darüber, wie Dario Fo eben erstmal mit Mythen, Legenden umgeht? Aber was steckt da noch viel mehr vielleicht auch drin, was wir vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht erkennen? Was ist auch tatsächlich, was hat dieses Stück zum Beispiel mit Verkündigung zu tun? Also tatsächlich wirklich was ganz praktisch, theologisch, christlich Gedachtes. Ist dieses Stück auch eine Form von Verkündigung, auch wenn es vielleicht eben in ganz anderen Formen daherkommt? Und was löst das aus? Und ja, jetzt haben uns die Studierenden immer wieder auch bei Proben besucht, und die Studierenden werden jetzt auch Publikumsgespräche im Anschluss an die Vorstellung machen und werden die auch selber eben moderieren. Und das ist sicherlich auch nochmal ganz spannend, auch eben, wenn die Studierenden so ihre Aspekte reinbringen, das Publikum seine, und Renate Winkler und ich eben auch noch die theatralen Aspekte. Das könnte eine ganz spannende Sache werden, dann im Anschluss an die Vorstellung eben noch zu diskutieren miteinander. Und das finde ich auch toll, dass eben die Workshop-Teilnehmer sich auch dazu bereit erklärt haben, immer zu zweit so eine Moderation nach jeder Vorstellung zu übernehmen.
Was waren das so für Ansätze von den Studierenden oder von Professor Kretschmer, die da reingespielt haben?
Also Ich hatte das Stück natürlich dem Professor Kretschmann schon sehr früh dann geschickt, dass er es eben auch mal lesen konnte, damit er nicht eben unvorbereitet einfach so zusagen kann und sagen kann, naja, ja, geht schon rein, macht das mal. Und dann war für ihn sehr schnell eben tatsächlich, ja, in welcher Tradition steht denn eigentlich dieser Franz von Assisi und auch der Franz bei Dario Fo? Was ist das so, eine prophetische, messianische Tradition? Also ist das jemand, der von Gott gesandt ist, der den Menschen erreichen will? Wie verhält er sich den Menschen gegenüber? Und das war schon für uns auch mal ein ganz spannender Hinblick, weil wir natürlich erstmal über die Situation im Stück nachgedacht haben und gar nicht so sehr immer auch über das, was wird über das Stück hinaus transportiert. Und da auf diesem Aspekt aufbauen, haben wir dann uns eben bei dem Workshop mit den Studenten getroffen und die haben denen auch erstmal vorneweg natürlich die Aufgabe gegeben, das Stück auch wirklich mal zu lesen, zu prüfen, was für sie interessant ist. Und dann kamen auch nochmal ganz unterschiedliche interessante Aspekte vor, die auch für uns auch nochmal interessant waren. Wir haben zwar immer gesagt, okay, das ist ein Stück Erzähltheater, die Renate schlüpft in eben ganz viele Rollen, 20 Rollen insgesamt. Aber eine Studentin meinte dann, ja, aber man könnte das Stück doch einfach auch als inneren Monolog lesen. Wie als würde sich Franz von Assisi sich mit unterschiedlichen Situationen konfrontieren und nach Lösungen suchen. Und die eben auch auf sein Leben bezogen sind. Und das ist ein Aspekt, der uns, glaube ich, so gar nicht eingefallen wäre. Wo es tatsächlich interessant ist, eben ja noch einen Seelsorger mit reinzuholen, der, glaube ich, noch mal ein bisschen anders denkt als eben der Theatermacher.
Wenn ihr im Januar angefangen habt, dann ging das ja ganz schön schnell. Also wenn ich so an die Uni-Projekte und Seminare denke, die ich kenne, dann haben die meistens eher ein halbes Jahr mindestens Zeit. Hm?
Ja, also der Vorlauf natürlich für die Vorbereitung dieses Projektes in Kooperation mit der Uni, der lief natürlich auch schon ein bisschen länger. Also die Termine eben für Workshops und so festzulegen und Anmeldefristen für den Workshop und eben auch ja Studierenden zu bewerben, einfach damit man auch Teilnehmer hat und sowas, das läuft jetzt auch schon, glaube ich, fast ein Jahr in der Vorbereitungszeit. Und der Termin für diesen Workshop, ja, den haben wir dann einfach auch festgelegt, als dann klar war, okay, wir fangen im Januar an zu proben, dann haben wir natürlich auch schauen müssen, okay, wo machen wir einen Workshop-Termin. Und insofern ist es ja natürlich nicht so spontan entstanden alles, aber natürlich wussten wir auch nicht, was uns natürlich erwartet von den Seiten der Studierenden und was die natürlich auch an Interesse mitbringen. Ich habe aber jetzt so das Gefühl, dass es wirklich ein ganz fruchtbarer Austausch, der beide Seiten voranbringt, der beiden Seiten einfach auch nochmal unterschiedliche Aspekte in einem Stück zeigt, unterschiedliche Formen zeigt, wie man mit sowas umgehen kann. Es ist auch jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen weiter gediehen. Wenn so ein Projekt natürlich mal angestoßen wird, dann ja, kommen auch viele neue Ideen dazu. Neben den Aufführungen von dem Stück auf der Schlosskirche wird es im April einen Gottesdienst, einen Hochschulgottesdienst geben, der eben auch von den Workshop-Teilnehmern mitgestaltet wird in Form eines Theatergottesdienstes unter dem Motto Franz von Assisi. Es wird am 22. April um 11 in der Stiftskirche sein, also kann man sich auch schon mal vormerken. Und diese Idee ist einfach tatsächlich im Rahmen dieses Workshops auch entstanden, ob man das eben nicht tatsächlich auch nochmal, ja, vom Theater wieder wegzugehen, eben wieder hin zur Theologie zu gehen, zum Gottesdienst zu gehen. Und das finde ich ganz toll, dass eben das jetzt so richtig so einen Effekt ausgelöst hat und dass man eben weitermacht und eben nicht nur in dem Workshop und hier Probenbesuche und dann eine Vorstellung, sondern es entwickelt sich immer noch weiter.
Ich wollte eben schon fragen, was es denn für eine Tradition hat, in der Kirche Theater zu spielen, und jetzt sprichst du vom Theatergottesdienst, den Begriff höre ich zum ersten Mal. Was ist denn das?
Das ist auch eine sehr moderne Bezeichnung, Theatergottesdienst. Ein Theatergottesdienst ist tatsächlich einfach ein Gottesdienst, der eben nicht streng formal der Liturgie folgt, sondern eben durchaus eben spielerisch sein kann, der eben so gestaltet sein kann, dass eben Szenen auch gespielt werden, dass Musik gemacht wird, dass die Gemeinde und die Agierenden miteinander spielen, dass es Wechselgesänge gibt, dass es Wechselszenen gibt, dass man auch die unterschiedlichen Orte der Kirche eben neu entdeckt, dass nicht eben alles am Altar stattfindet oder auf der Kanzel stattfindet, sondern dass eben auch die Kirche mal als Raum erlebt wird und einfach sozusagen mit, ja, möglichst vielen Sinnen angesprochen wird. Das ist der Theatergottesdienst. Jetzt hast du aber gefragt natürlich nach Tradition. Und Tradition zwischen Theater und Kirche ist, glaube ich, schon sehr, sehr eng. Nicht, dass Theater in Kirchen stattgefunden hat. Das gab es zwar im Mittelalter viel, das waren dann vor allem so Spiele von Jedermann, das kennt man vielleicht noch, Salzburger Festspiele, Jedermann, eben die Geschichte vom Sterben eines reichen Mannes, also so moralisierende Stücke, die wurden teilweise schon in Kirchen gespielt und gezeigt oder vor Kirchen gespielt und gezeigt. Dass eben jetzt so ein Stück in eine Kirche geht, so wie unser Stück Franziskus Gaukler Gottes, das ist sicher was Ungewöhnliches, das ist auch was, was man eben, ja, nicht immer machen kann und auch nicht mit jedem Stück machen kann. Was mir allerdings auch immer wieder natürlich auffällt und bewusst wird, und deswegen finde ich es eigentlich auch ganz spannend, eben mit so einem Stück auch mal in eine Kirche zu gehen, ist natürlich auch, jeder Gottesdienst ist eine Form von Inszenierung. Im Evangelischen ist es vielleicht noch ein Ticken zurückhaltender, aber im katholischen Gottesdienst, das ist natürlich eine perfekte Inszenierung mit Musik, mit Auftritten, mit Kostümen, der Priester, der eben ein Messgewand trägt, die Ministranten, die was eben tragen, mit Glocken, die geläutet werden, mit Weihrauch, der verbrannt wird, also wo wirklich Sinne angesprochen werden auch. Und das sind auch natürlich sehr oft sehr strenge Formen, die eingehalten werden. Und insofern finde ich da die Parallele zwischen Kirche und Theater doch enorm und auch wichtig, eben das auch mal aufzuzeigen und eben auf der anderen Seite auch mal zu zeigen, okay, dann die Kirche ist eine Art theatraler Raum, jetzt gehen wir auch mal mit Theater in die Kirche.
Ja, du sprachst davon, dass es, du hast eine Frage.
Ja, was ist denn das für ein Unterschied zwischen in der Kirche zu spielen und auf der Bühne zu spielen? Wie äußert sich das im Stück oder?
Wow, das ist auch eine ganz schwierige Frage und eine ganz elementare Frage. Die Kirche ist natürlich kein Theaterraum an sich. Es ist keine Guckkastenbühne, das schon gar nicht. Also nicht das Publikum sitzt vorne und guckt nach vorne und der Schauspieler macht da was in seinem abgestrickten Bereich. Vor allem in der Schlosskirche ist es nochmal ein bisschen offener, weil der Altar steht etwas zentraler im Raum. Und das Publikum sitzt nicht nur frontal dem Altar zugewandt, sondern es sitzt teilweise auch links und rechts vom Altar. Insofern hat man, wenn man jetzt in der Bühnensituation bleibt, so eine Arena-Bühne, die man nutzen muss. Dann ist der Raum an sich ein sehr starker Raum. Also eine Kirche ist natürlich schon ein Raum, der mit unterschiedlichen Kraftorten arbeitet, mit Kraftfeldern arbeitet. Wo ein Altar zum Beispiel ein Zentrum ist, ein Kraftort ist, wo die Kanzel ein wichtiger Ort ist, wo der Bereich vor dem Altar ein wichtiger Ort ist. Und diese Bereiche, die mussten wir in unserer Arbeit natürlich auch erstmal erforschen, abklopfen. Was machen die, was lösen die auch beim Spieler aus und in welche Situationen stoßen die in welche beobachtenden Situationen stoßen die ihn auch rein. Das heißt, wir haben versucht natürlich auch, den Raum zu öffnen, eben nicht nur eine Spielfläche vor dem Altar zu schaffen, sondern tatsächlich dann auch eben die Kirche mitzubespielen, die Kirche in ihrer Größe mitzubespielen, in ihrer Länge mitzubespielen. Und das ist ganz schön, dass wir jetzt eben auch eben tatsächlich von der Orgelempore bis eben zur Kanzel alles bespielen, der Altar wird mitbespielt, die Saiten werden mitbespielt, die Kirchenbänke werden teilweise mitbespielt, das bietet sich natürlich auch an bei dieser Form des Erzähltheaters. Aber das hat uns natürlich auch sehr gezeigt, dieser Raum ist kein Theater, sondern es ist was ganz Eigenes. Und das mussten wir uns erstmal erobern und uns erstmal einverleiben und auch gucken, was geht auch nicht in diesem Raum. Was ist vielleicht zu gewollt, was ist zu provokant. Das war auch ganz interessant für die Ausstattung des Stückes, denn der Raum ist einfach schon ausgestattet. Es gibt einen Altar, auf diesem Altar steht ein Kreuz, vor diesem Altar ist ein Gitter, die Kirchenbänke sind kunstvoll geschnitzt, die Decke ist eine wunderschöne Holzdecke, die Wände sind bemalt. Was setzt man so einem Ort eigentlich noch an Ausstattung entgegen? Und wir haben uns jetzt tatsächlich für auch für ganz Minimalistisches entschieden, also tatsächlich auch ein bisschen dieses den fahrenden Gaukler aufgegriffen, der einfach tatsächlich nichts anderes hat als die Klamotten am Leib und dann so ein paar Requisiten mit dabei hat. Und ansonsten ist die Kirche einfach der Ort, die Bühne, wo er sein Stück präsentiert, wo er versucht, dem Volk, den Zuschauern die Geschichten zu erzählen. Und er muss mit diesem Raum eben umgehen, weil er kann sich den nicht aussuchen. Es ist wie, als würde man jetzt hier in irgendeine Stadthalle kommen und weiß, okay, hier gibt es keine Bühnentechnik, hier gibt es keine Scheinwerfer, ich habe hier nur einen Scheinwerfer. Und da muss ich jetzt halt mit diesem einen Scheinwerfer arbeiten und das Beste draus machen. Und in dieser Schlichtheit finde ich das ganz schön, weil dadurch der Raum einfach sehr gewinnt und wir eben nicht versuchen, den Raum zu verdrängen, zurückzudrängen, sondern wir lassen den Raum eine Kirche sein und machen in dieser Kirche, setzen wir unsere Erzählfigur, unseren Giulare, wie wir ihn nannten, unseren Gaukler.
Michael Hanisch heute zu Gast vom Zimmertheater über das Stück Franziskus Gaukler Gottes. Die Premiere ist morgen Abend in der Schlosskirche in Tübingen,
genau.
Um 20 Uhr.
Premiere ist leider schon ausverkauft, sage ich auch gleich mal mit.
Das dachte ich mir schon.
Weil es ist tatsächlich, ist zwar ein großer Raum, aber wir können den nicht komplett, also es würden da bestimmt 250 Leute reinpassen, aber es ist halt auch kein Theater. Also die Kirchenbänke sind eben Kirchenbänke und nicht ansteigend nach hinten, also man hat keine Tribüne oder sowas. Und insofern können wir halt nur begrenzt die Reihen besetzen, weil sonst würden die hinteren Zuschauer einfach auch nichts mehr sehen. Und aber auch das ist eben auch ganz schön, einen Teil der Kirche eben auch mal leer zu lassen und im Dunkeln zu lassen.
Ja, Michael, du hast jetzt schon ganz viel erzählt über Franziskus, die Figur. Du hattest auch erwähnt, dass es viele Legenden gibt, die sich um diese Figur ranken. Gibt es da auch handfeste historische Kontroversen? Und was mich vor allem interessiert, haben die sich auch in der Arbeit zwischen euch und den Studierenden niedergeschlagen? Haben sich die gezeigt?
Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, wie interessant und unterschiedlich die Bilder sind, die von Franz von Assisi eben auch in der Kunst zum Beispiel gestaltet worden sind. Also im Mittelalter hat man Franz von Assisi meistens als Mönch dargestellt, der ein Buch in der Hand hält. Er hat dann noch die Wundmale, also die Legende will, dass er die Wundmale Jesu getragen hat, also dass er eben die erhalten hat als göttliche Botschaft. Immer in dieser armen Kutte, die er trägt. Dann im Barock ist es ein ganz anderes Bild von Franz von Assisi. Das ist dieser Einsiedler, der sich zurückzieht in eine Höhle, der mit einem Totenschädel in der Hand meditiert. Jetzt die aktuellen Darstellungen Franz von Assisi sind vor allem derjenige, der den Vögeln predigt, der eben der Natur verbunden ist. Und so unterschiedlich wie diese Darstellungen sind, sind natürlich auch diese Bewertungen dieser Figur, auch in seiner Zeit selber schon, aber eben auch im Nachhinein auch, wie schätzt man diese Figur ein. In seiner Zeit, zu seinen Lebzeiten, gab es eine ganze Reihe von Bewegungen in Europa, die es für eine Revolution, für eine Reformation des Christentums geworben haben, die gesagt haben, wir müssen weg von diesen festen Strukturen, von diesen verkrusteten Strukturen, den Machtstrukturen auch, wir müssen wieder hin zum gemeinschaftlichen Leben, zum Leben miteinander und zum Respekt miteinander. Und Franz von Assisi fällt sicherlich eben mit in diese Bewegungen hinein und das hatte ich vorhin auch schon erwähnt, das ist mir auch das Interessante, wie er dann eben sehr schnell von der Kirche eben einverleibt worden ist, weil eben seine Ideen eben auch gefährlich sind, weil sie eben Besitz ablehnen und Hab und Gut ablehnen. Das hat auch in der Folge dann immer wieder zu Diskussionen geführt. Ich habe auch vorhin schon erwähnt, eben das Testament, das dann vom Papst eben für nicht gültig erklärt worden ist. Einige Jahre nach seinem Tod wurde seine Biografie sozusagen neu geschrieben. Also es gab eigentlich einen Mitbruder von Franz von Assisi, Thomas von Celano heißt der, und der hat die ersten zwei Biografien von Franz von Assisi geschrieben, die sich mit seinem Leben befassen. Der kannte den eben auch noch persönlich und hat ihm so festgehalten, was ist Franz von Assisi so alles passiert und was wird so alles über ihn berichtet und manches ist auch sehr legendenhaft, auch in diesen Biografien schon. Das sind natürlich auch Mythen, die sich dann verbreitet haben, im Volk verbreitet haben. Und 50 Jahre nach dem Tod von Franz von Assisi heißt es, diese Biografien von Thomas von Celano, die sind eigentlich nicht so wirklich gültig. Lasst uns doch was Neues schreiben. Und dann wurde einfach eine neue Geschichte geschrieben und wurde teilweise auch eben verfälscht und wurde teilweise auch eben umgeschrieben. Und diese Diskussion, die hat sich eigentlich dann über die Jahrzehnte, Jahrhunderte fortgesetzt. Also Franz von Assisi ist der Ordensgründer des Franziskanerordens, der eben nach ihm benannt ist, oder wie er eigentlich offiziell heißt, der Orden der Minderen Brüder. Und auch innerhalb dieses Ordens gab es dann eben ganz viele unterschiedliche Strukturen, auch Ausrichtungen. Es haben sich Untergruppen abgespalten, die eben auch eben sich berufen haben auf Franz von Assisi und sagten, der hat das doch so gemeint, und andere sagten, der hat es so gemeint. Und diese Kontroverse, glaube ich, setzt sich auch bis heute in die Bewertung von Franz von Assisi fort. Eben auch, wenn man auch überlegt, zum Beispiel Papst Johannes Paul II., hat Franz von Assisi dann zum Schutzpatron des Umweltschutzes ernannt. Also wo man auch sieht, irgendwie so, da wird auch wieder versucht, eben was ganz Modernes mit reinzubringen, was ihm vielleicht, was ihm natürlich auch gar nicht bewusst sein konnte in seiner Zeit, weil da gab es diese Probleme noch nicht so sehr. Und diese kontroverse Bewertung dieser Figur, die hat sich auch bei uns in Proben einfach immer wieder gezeigt. Es hat sich vor allem auch darin gezeigt, dass auch Renate Winkler als Frau dieses Stück spielt. Das fand ich super spannend, eben das mit einer Frau zu besetzen. Es war auch erstmal gar nicht klar, ob das geht. Da musste ich erstmal beim Verlag anfragen. Beim deutschen Verlag habe ich erstmal angefragt. Die haben dann gesagt, hui, können wir auch nicht sagen, dann müssten wir die italienischen Erben von Dario Fo fragen. Dario Fo ist leider vor 2 Jahren gestorben. Wenn man ihn wahrscheinlich direkt gefragt hätte, hätte er wahrscheinlich nichts dagegen gehabt, weil er, denke ich, seine Formen eben als freie Theaterformen angesehen hätte. Aber so musste man halt die Erben fragen. Die haben dann nochmal rückgefragt, inwieweit denn die Frau wirklich eine Frau sein wird. Also wird die ein Kleid tragen oder wird die eher was Neutrales tragen? Dann habe ich ihm gesagt, nee, ist schon eher geschlechtsneutral oder ein bisschen androgyn. Eben nicht eindeutig explizit weiblich, die Figur. Und dann hieß es, okay, dann dürfen wir das so machen. Und dann hat Renate Winkler eben auch dieses Stück gelesen. Und dann etwas, was mir gar nicht aufgefallen wäre, aber das ihr natürlich als Schauspielerin und auch als Frau auffällt, wie wenig Frauenrollen in diesem Stück vorkommen. Also es sind fast nur Männerfiguren, die in diesem Stück auftreten. Das ist natürlich auch ein Spiegel dieser mittelalterlichen Gesellschaft, wo Frauen nicht so viel zu sagen haben. Aber jetzt gibt es natürlich auch eben die Schwester im Geiste von Franz von Assisi, eben Clara von Assisi. Und die taucht in diesem Stück überhaupt nicht auf, was wir beide sehr bedauern. Renate hat immer wieder Versuche unternommen, eben auch diese Figur zumindest an einer Stelle mal mit einem Satz einfließen zu lassen. Das ist aber eher unglücklich gewesen. Jetzt haben wir uns entschieden, sie wegzulassen. Durchaus mit einem weinenden Auge, weil wir eben auch denken, Mensch, da hätte man eigentlich auch noch was Interessantes dazu erzählen können. Aber vielleicht braucht man da ein eigenes Stück dazu, dann einen eigenen Abend über Clara von Assisi. Nee, und insofern sieht man natürlich auch, wie sich dann eben so Kontroversen auch durchsetzen, was zum Beispiel der Stellenwert der Frau in einer solchen Ordensgeschichte ist. Also man darf auch nicht vergessen, Clara von Assisi ist jetzt nicht irgendwie eine, die sich dem Franz von Assisi so angeschlossen hat, weil sie die Ideen gut fand und gesagt hat, okay, dann mache ich das halt als Frau auch, sondern Clara von Assisi hat einfach das weibliche Pendant gegründet zum Franziskanerorden, den Klarissenorden. Und sie war die erste Frau, die Ordensregeln niedergeschrieben hat, und diese Ordensregeln wurden dann eben vom Papst anerkannt. Also sie ist wirklich, wenn man sie als Frau sieht, eben eine ganz prägende Figur, eine Frau, die wirklich was erreicht hat. Und ganz erstaunlich auch bei den Ordensregeln von Clara von Assisi ist tatsächlich auch ein ganz demokratischer Grundgedanke, wie dieser Orden aufgebaut werden soll. Welche Verantwortung jede einzelne Schwester in diesem Frauenorden für die andere Schwester hat und welche eben Bedeutung auch jede einzelne Schwester und Verantwortung für den Gesamtorden dahinter steht und wie eben dieser Orden aufgebaut werden soll, dass eben alle sich auf einer Ebene begegnen sollen, dass es zwar eine Äbtissin, eine Priorin gibt, eine Vorsitzende gibt, dass sie eben demokratisch gewählt wird, dass da eben auch Kritik geäußert werden darf. Und das ist natürlich schon auch erstaunlich, wenn man bedenkt, dass das so im 13. Jahrhundert es schon solche Ansätze gab von einer Frau für eine Gemeinschaft. Sehr schade eben, dass da nichts zu im Stück steht. Aber wir hoffen eben, dass die Leute, so wie wir, sich anfangen mit Franz von Assisi auseinanderzusetzen, und dann kommen sie ganz schnell auf Clara von Assisi eben auch mit, und dann löst es hoffentlich auch einiges aus.
Reflektiert das Stück dann auch ein bisschen auf diese Probleme oder missachtet es einfach?
Das Stück, ja, es greift das nur bedingt auf. Und insofern ist aber die Besetzung mit Renate Winkler als Schauspielerin eben umso interessanter, weil dadurch, dass natürlich eine Schauspielerin dieses Stück spielt, wo so viele Männer vorkommen, wo so viele Männerrollen vorkommen und wo vor allem eben die Männer das Sagen haben, die machen es natürlich dann super interessant, eben zu gucken, was ist, wenn eine Frau das spielt, wie spielt eine Frau das, wie, welche Haltung nimmt auch Renate Winkler eben zu den ja, Männerrollen ein, zu den Figuren ein, und dadurch entwickelt sich ein ganz spannender Dialog, wie ich finde, und da hoffe ich natürlich auch, dass sich dieser Dialog auch mit aufs Publikum überträgt.
Was du erzählt hast, klang so als, also du sprachst schon von Franziskus als jemand, der, also schon, ich weiß nicht, ob du den Begriff gesagt hast, aber es klang so nach Reform, also Reformation.
Ja, ich habe Reformation fast, gesagt.
Genau, also sozusagen ein Vorläufer der Reformation, die er dann viel später eingesetzt hat erst. Also
nein, ich glaube im Prinzip, die Ideen, die dahinter stecken, sind ähnlich. Einfach auch, also ich bin jetzt kein Luther-Experte oder sowas, aber es geht doch im Prinzip darum, wie kann die Kirche dem Menschen wieder nahe werden? Wie kann die Kirche eben diese verkrusteten Strukturen aufbrechen? Warum braucht es einen riesen Kurienapparat? Warum braucht es den Pomp im Vatikan, wenn es doch eigentlich auch einfach geht und wenn die Botschaft, die eigentlich dahinter steckt, die christliche Botschaft, eine ganz einfache und schlichte ist und ja auch im Jesus eigentlich ja auch eben diese Schlichtheit und Einfachheit geprägt hat und sich eben auch mit den armen Leuten abgegeben hat und eben nicht gesagt hat, hier, ich bin der Oberste der Obersten, sondern eben auch eben mit den ganz normalen Leuten sich auseinandergesetzt hat. Und das hat eben Franz von Assisi auch gefordert, auch gemacht. Das hat ja später Martin Luther eben auch in seiner Kritik am Papsttum geäußert. Und man darf ja auch nicht vergessen, Luther war ja auch Mönch. Also er war zwar Augustinermönch, aber eben auch aus dem Kloster raus und dann eben auch mitgesehen, was mit falsch läuft in seiner Welt. Und insofern, glaube ich, kann man Franz von Assisi schon eben auch als Reformator, als Rebell bezeichnen. Auch wenn er sich vielleicht eben dann letztendlich in der Folge wurden seine Ideen vielleicht nicht so durchgesetzt, wie er sich das gewünscht hätte.
Ihr habt mit evangelischen Studierenden gearbeitet. Wie ist die Rolle Franziskus da? Also wird der auch so aufgefasst als Vorläufer?
Das war für mich auch eine ganz spannende Frage, die wir auch eben tatsächlich mit in die Diskussionen reingeholt haben, mit den Studierenden auch. Und tatsächlich, es ist einfach so, er wird eben auch als jemand aufgefasst, der eben, ja, der Neues ausprobieren wollte, der umdenken wollte. Und dem, glaube ich, auch viele der Theologen, der evangelischen Theologen, Bewunderung entgegenbringen. Also wir hatten in diesem Workshop auch Studierende, die eben auch wirklich sich explizit mit den Schriften von Franz von Assisi auseinandergesetzt haben, die eben gesagt haben, Mensch, in seinen Schriften heißt es aber doch so und so und so und so. Also wirklich, die wirklich auch überlegt haben, was steckt da an Reformation, an evangelischer Theologie, auch in diesem katholischen Heiligen drin. Ich meine, klar, hat Franz von Assisi zu einer Zeit gelebt, da gab es noch keine Spaltung der Kirche, aber eben durchaus eben auch diese Reformbestrebungen in ganz Europa übrigens. Und Franz von Assisi ist sicher einfach mit einer der prominentesten, der das aufgegriffen hat. Und insofern kann man ihn als Vorläufer der Reformation bezeichnen. Und so haben ihn, glaube ich, auch viele der Seminarteilnehmer, der Workshop-Teilnehmer auch gesehen und sehen ihn auch so.
Hast du noch eine Anekdote von den Proben? Vielleicht fällt dir noch eine Geschichte ein.
Eine Anekdote von den Proben. Vielleicht so ein ganz kleines, was auch ein bisschen neugierig macht. Es gibt in dieser Schlosskirche auch eine Orgel. Und was ich nicht wusste, dass Renate Winkler mal vor ein paar Jahren oder in ihrer Jugend gelernt hat, Orgel zu spielen. Und wir haben uns überlegt, wie kann man diese Orgel mit einbauen. Jetzt dürfen die Zuschauer kein perfektes Orgelkonzert oder sowas erwarten, aber wir haben uns einen ganz schönen Effekt einfallen lassen, wie man diese Orgel nutzt. Und ja, da darf sich der Zuschauer auf jeden Fall überraschen lassen. Ist jetzt keine richtige Anekdote, aber soll vielleicht ein bisschen neugierig machen.
Alles klar. Okay. Ja, dann danke ich dir vielmals fürs Kommen. Michael Hanisch war heute zu Gast bei uns vom Zimmertheater über die Premiere von Franziskus Gaukler Gottes. Die Premiere ist morgen. Toi, 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 wünsche ich. Hm?
Darf ich nichts sagen zu? Aber glaube des Theaters, man darf nicht Danke sagen.
Ah, okay, den Aberglauben kann ich noch nicht.
Ah ja, genau. Also bei toi, toi, toi darf man keine Dankesantwort oder
okay, ähnliches sagen. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ist das auch Teil des Aberglaubens?
Da darf ich Danke sagen.